Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Ja, unser Weihnachtsjingle hat es schon verraten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Weihnachtsedition von Law aufs Ohr. Ja, in dieser besonderen Zeit des Jahres richten wir unseren Blick auf Themen, die mindestens genauso wichtig sind wie Transaktionen, Verfahren oder neue Geschäftsabschlüsse, nämlich Verantwortung, Engagement und den Beitrag, den wir als Kanzlei für das Gemeinwohl leisten können. Gerade in der Adventszeit stehen Werte wie Solidarität, Zusammenhalt und das Teilen von Ressourcen im Vordergrund. Deshalb sprechen wir in dieser Reihe mit Menschen, die wir im Rahmen unseres Pro Bono-Programms begleiten dürfen und mit den Anwältinnen und Anwälten aus unserem Haus, die diese Beratung übernehmen. Deswegen freue ich mich heute ganz, ganz besonders über unsere Gäste, und zwar Dr. Alexander Frost, er ist Assistenzarzt und verantwortlich für das Projekt Die Schmetterlinge, das Briefkastenprojekt unter der Trägerschaft des Kinderschutzbunds Ortsverband München. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt. Hallo Alex.
Hi Martin.
Sehr schön.
Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch. Und wir begrüßen Wiebke Reuter. Sie ist Anwältin bei uns am Berliner Standort von Taylor Wessing. Und sie betreut Alexander und sein Team im Rahmen unserer Pro Bono-Tätigkeit. Schön, dass du da bist, Wiebke.
Hallo Martin, hallo Alex.
Sehr schön. Hi, ja, Wiebke. Wir wollen euch ganz kurz vorstellen. Wir fangen mal mit unserem sozusagen externen Gast an, nämlich mit Alex. Ja, bevor wir über das Projekt selbst sprechen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen und was ist deine Rolle bei diesem Projekt bzw. beim Kinderschutzbund?
Ja, sehr gerne. Danke, Martin, für das coole Intro. Wie du schon gesagt hast, ich bin Assistenzarzt. Ich arbeite im Heckscher Klinikum in München, mache dort meine Weiterbildung im Fachbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und letztlich bin ich auch zum Kinderschutzbund gekommen, zwecks der Gesundheit und des Aufwachsens von Kindern. Meine Rolle ist dort die Projektleitung, die Projektverantwortung für das Projekt Die Schmetterlinge. Und da geht es darum, Kindern von erlebter Gewalt, Kindern die Möglichkeit zu geben, von erlebter Gewalt zu berichten und Hilfe zu erhalten.
Das heißt, du machst das auch ehrenamtlich in deiner Freizeit, richtig?
Ganz genau. Mittlerweile ist daraus sogar so ein kleiner Nebenjob geworden, würde ich sagen. Aber es war jetzt ganz, ganz lange Zeit ehrenamtlich.
Okay. Kurz zu dir, liebe Wiebke. Die begeisterten Podcast-Hörer unserer TV-Podcasts, die kennen dich ja vielleicht schon. Aber ja, stell dich bitte kurz vor.
Genau, vielen Dank, Martin. Ja, ich bin Rechtsanwältin bei uns in Taylor Wessing, bei Taylor Wessing am Berliner Standort, Fachanwältin für IT-Recht, und wir beraten grundsätzlich all unsere Mandanten zu Themen des Technologierechts, insbesondere Datenschutz, IT-Recht, KI-Verordnung und alles, was sozusagen neu an technologisch relevanten Themen eigentlich auf unsere Mandanten zukommt, da stehen wir beiseite.
Wie bist du zur Pro Bono-Arbeit gekommen?
Tatsächlich über unser internes Pro Bono-Projekt. Also aus unserer Praxisgruppe betreut das auch ein Kollege, der dann immer die relevanten Themen, sozusagen die unseren Bereich betreffen, intern nochmal in unserer Praxisgruppe zirkuliert. Genau, und da bin ich dann auf die verschiedenen Themen, unter anderem hier Alex mit den Schmetterlingen, aufmerksam geworden und habe quasi zugeschlagen.
Sehr schön, sehr schön. Genau, jetzt wollen wir vielleicht das Projekt ein bisschen genauer vorstellen. Alex, vielleicht nochmal ganz kurz für Hörerinnen und Hörer, die das Projekt Die Schmetterlinge noch nicht kennen. Was genau steckt dahinter?
Ja, letztlich geht es darum, Kindern eine niedrigschwellige Mitteilungsmöglichkeit zu geben, von erlebter Gewalt zu berichten. Letztlich, wenn man mit Opfern spricht, Gewalt, die Gewalterfahrungen gemacht haben, ist eigentlich so der Tenor, dass das schriftliche Aufschreiben, Aufmalen immer ein Stück weit leichter fällt, als darüber zu sprechen. Und genau da setzt eben unser Projekt an. Wir gehen in Schulen, wir wollen in Zukunft auch in Vereine gehen, Kinder und auch dann Jugendliche für Gewalt und die verschiedenen Gewaltformen sensibilisieren und ihnen dann eben über einen Briefkasten die Möglichkeit zu geben, sich direkt an uns zu wenden. Wenn ein Brief dann im Briefkasten gelandet ist, schauen wir uns den mit einem multiprofessionellen Team an und leiten zusammen mit den zuständigen Autoritäten, in dem Fall dann auch natürlich der Schule oder anderweitigen Autoritäten, dann sinnvolle und zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ein.
Wie ist das Ganze entstanden? Gab es da so einen bestimmten Auslöser vielleicht, an dem ihr gedacht habt, jetzt wird es wirklich Zeit?
Den gab es schon. Also ich selbst hatte so einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Da gab es eine Kolumne und auf diesen Artikel waren ein paar andere Leute auch aufmerksam geworden. Und irgendwie hatten wir dann alle so den Drang verspürt, den Gründer in Frankreich, Laurent Boyer, der Association Les Papillons zu kontaktieren. Das Projekt Die Schmetterlinge ist nämlich daran angelehnt. In Frankreich hat das der Laurent Boyer ins Leben gerufen, selbst als Kind intrafamiliäre Gewalterfahrungen gemacht. Und in diesem Artikel war letztlich die Situation in Deutschland beschrieben. Also wie viele Kinder eigentlich betroffen sind von Gewalt und eben auch von Missbrauch in verschiedenster Form. Und die Zahlen waren so schockierend, dass wir da auch den Impuls verspürt haben, da müssen wir jetzt was tun. Und in Rücksprache mit dem Laurent Boyer hatten wir dann schon direkt so die ersten Ansatzpunkte, wie könnten wir das hier in Deutschland aufziehen. Und so ist dann eine schöne Gruppe entstanden, von oder in der ein großer Teil der derjenigen, die sich am Anfang gemeldet haben, immer noch dabei sind. Das ist echt super cool.
Vielleicht kannst du das Problem noch mal so ein bisschen umreißen. Vielleicht hast du ja auch ein, zwei Zahlen dazu. Ich weiß, die sind nie so schön, aber um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie groß ist denn das Problem überhaupt?
Ja, man schaut sich da natürlich die aktuellen polizeilichen Kriminalstatistiken an, kann das unter Hellziffer vielleicht zusammenfassen. Da waren jetzt 2023, wenn ich mich jetzt nicht irre, über 15.000 Fälle schon vermerkt. Mittlerweile sind es wieder einen Tacken mehr, ich glaube über 16.300 in der aktuellen Statistik. Und wenn man dann in die Studienlage guckt, Dunkelfeldforschung ist natürlich immer nicht so ganz einfach, aber da nennen Studienzahlen von bis zu 10, sogar 12% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die sexualisierte Gewalt oder Gewalt in diesen Themenbereichen eben erleben. Und das sind ja unfassbare Zahlen. Also es sind ja über 1 Million Kinder, die da Opfer sind. Und das war, wie gesagt, so schockierend und dem Impuls folgend, das wollen wir nicht akzeptieren, dann eben da diese Aktion, lass uns das hier auch ins Leben rufen. Dieses Projekt.
Ja. Und gibt es das nur in München oder ist das auch so ein Teil einer bundesweiten, eines bundesweiten Projekts?
Also perspektivisch soll das bundesweit ausgerollt werden. Wir haben jetzt mal den Kern der Truppe war hier in München ansässig oder ist hier in München ansässig, die das hier hochgezogen haben. Wir haben das hier in München auch pilotiert, wir haben das hier konzeptionell viele Treffen abgehalten. Aber letztlich war uns wichtig auch, also dass das immer auch größer gedacht werden soll und auch in andere Bundesländer kommen soll. Die Schmetterlinge dort, die da mitarbeiten, warten schon ganz gespannt, weil wir haben jetzt vor kurzem da einen wichtigen Meilenstein geschafft, sodass wir das jetzt bald angreifen können. Das war
cool. Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz erzählen, warum ihr ausgerechnet auf so Briefkästen oder diese Lösung gewählt habt. Ich meine, in der heutigen digitalen Welt so einen sozusagen analogen Kasten dahin zu hängen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da war eben die Frage und angelehnt eben auch aus Frankreich, wie holt man die verschiedenen Altersgruppen am besten ab? Also was ist für die eine Mitteilungsmöglichkeit, die dann auch verstehen und nutzen können und nutzen wollen? Und ich sage jetzt mal, der gute alte Briefkasten, der bewährt sich letztlich irgendwie immer. Also gerade so in der Altersgruppe Grundschule, also so 6 Jahre bis 9 Jahre plus minus, ist es eine super Möglichkeit, so gerade dieses Haptische, die Kinder dann eben über unsere Briefvorlagen, die dann ausfüllen, die beschreiben und dann nochmal einen extra Briefumschlag packen, in den Briefumschlag stecken, nochmal so ein kleines Siegel drauf machen. Das hat was. Ja, das ist irgendwie was Besonderes, als wenn ich da so ein QR-Code scanne. Diese Varianten gibt es auch schon, und so, also gerade in Frankreich, oder die soll es dann perspektivisch auch bei uns geben, gerade dann für die älteren Kinder. Ja, ja. Wenn das Handy griffbereit ist, schnell den QR-Code scannen, das Formular ausfüllen und dann die Mitteilung an uns geschickt. Also das ist, wir schauen, dass wir uns da auf die verschiedenen Altersgruppen irgendwie auch einstellen.
Ja, ja. Und wie viele von diesen Briefkästen gibt es aktuell in München?
Heute Abend ist direkt der nächste Elternabend, also da wird der nächste hängen. Wir sind aktuell jetzt an 3 Schulen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dieses Jahr auf 10 Schulen hochzugehen. Hatten das jetzt über einen Zeitraum von 6 Monaten pilotiert an einer Grundschule in München. Und eben in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Schulamt München, die uns da hervorragend unterstützt haben, ist eben jetzt der Plan, das auf alle Grundschulen in München auszuweiten. Das ist eine ganze Menge. Und jetzt schauen wir, dass wir da uns Schritt für Schritt dieser Zahl, ich glaube aktuell 140 sind es ungefähr, dass wir uns dieser Zahl Stück für Stück nähern.
Cool. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erläutern, wenn da jetzt tatsächlich so ein Brief eingeworfen wird, was passiert dann konkret damit?
Also wenn so ein Brief da drin landet, dann werden die Briefe an den Kinderschutzbund München geschickt. Also der Kasten wird einmal die Woche im Durchschnitt geleert. Und dann landet er bei uns, bei unserem sogenannten Analyseteam. Wir schauen uns die Briefe immer im mindestens 6-Augen-Prinzip an und überlegen uns erstmal grob eine Kategorisierung. Ja, also Kategorisierung, welche potenzielle Gefahr beinhaltet der Brief oder das, was drin geschrieben ist. Und je nach Kategorisierung haben wir dann so ein festgelegtes Vorgehen. Wir verschlagworten, also ordnen diesen Brief bestimmten Themenbereichen zu. Und so können wir dann am Ende auch so eine kleine Auswertung führen, ja, welche Themenbereiche haben uns am öftesten, am häufigsten erreicht, und können dann der Schule entsprechend pro Themenbereich dann auch Empfehlungen mitgeben. Ja, was würden wir jetzt machen? Was immer passiert und was die Kinder von uns immer erhalten, ist auch ein Antwortbrief, also so ein personalisierter, der nochmal auf das Geschriebene eingeht, auch so nach einem bestimmten Muster aufgebaut ist, der das Thema aufnimmt und den Kindern immer so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe auch mit an die Hand geben soll.
Okay, ja. Und was sind da so die Themen, die da bislang zusammengekommen sind? Was wird da so am häufigsten angesprochen?
Boah, also letztlich, wir hatten in den 6 Monate Pilotphase an einer Grundschule, haben wir ausgewertet, da waren 130 Briefe knapp drin in diesen 6 Monaten. Und das Gros beinhaltete schon die Themen eben körperliche Gewalt, also Themen Mobbing, was damit reinspielte. Aber dann auch, also das waren so 42%. Und der zweitgrößte Bereich mit so knapp 30% waren so seelische Themen. Ja, also was den Kindern auf der Seele liegt, Kummer, Trost in bestimmten Situationen, den wir den Kindern da spenden konnten. Und also das war so das Gros. Und dann gab es aber also ganz, ganz viele Themenbereiche, die uns da erreicht haben. Auch letztlich Briefe, die sie dann handelt, okay, der oder die hat mir meinen Stift geklaut. Ja, also so Themen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, muss jetzt vielleicht nicht in so einen Briefkasten, der unter dem Motto da aufgehangen ist, schreib auf, was du sonst niemandem sagen kannst. Ja, das soll schon ein Angebot sein, was so ein bisschen für schwerwiegende Fälle gedacht ist. Aber da ist eben auch wichtig zu berücksichtigen, dass die Kinder sich auch so einen Briefkasten und so ein Angebot erstmal schrittweise annähern könnte. Ja, also dass man sagt, okay, man schaut erstmal, wie ist die Reaktion, was passiert, wenn wir da hinschreiben, bevor es dann wirklich, ja, zu Fällen kommt, und sie merken, sie haben Vertrauen gefasst und teilen uns dann gravierende Dinge mit. Ja, das ist dann uns auch immer ganz wichtig. Wir nehmen alle Briefe ernst und die Kinder kriegen da immer eine Antwort.
Wie ist bis jetzt so die Resonanz ausgefallen? Ich meine, an euren Ausbauplänen kann man ja vermuten, dass es bislang eigentlich ganz gut angekommen ist und auch einen Beitrag leistet. Aber habt ihr schon selber Resonanz dazu bekommen?
Die Resonanz ist super positiv. Also was die Kinder angeht, die uns schreiben, da hat sich mittlerweile echt so eine kleine Fanbase entwickelt. Also so Kinder, die uns wirklich regelmäßig schreiben, mit der man da in so eine Briefkonversation geht und wo man wirklich dann auch merkt, dass sie das total wertschätzen. Aber die schreiben uns dann auch Dankesbriefe, sagen, okay, die und die Situation hat sich jetzt für mich zum Besseren geändert, also da vielen Dank und so. Also das ist dann natürlich immer wahnsinnig toll, wenn man das auch liest im Analyseteam oder auch diejenigen, die bei uns die Briefe beantworten, da freut man sich natürlich total. Und die Resonanz der Schulen ist auch ebenfalls total positiv. Also die freuen sich, dass das Ganze so multiprofessionell aufgesetzt ist, dass die da Unterstützung bekommen. Oft steht man ja dann so als verantwortlicher Entscheidungsträger vor Situationen, wo man sich denkt, oh je, das touchiert so viele Bereiche des Lebens des Kindes und auch der Entwicklung und so. Ja, da spricht man sich am besten dann multiprofessionell ab. Und das klappt super gut. Und das zeigt sich, finde ich, auch immer dadurch, wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt, 10 Schulen da zu sensibilisieren und wir haben eine Warteliste. Also auf der Warteliste.
Wow.
Trudeln jetzt Woche für Woche weitere Schulen ein. Wir versuchen natürlich, die möglichst schnell dann da auch mit Teil des Projekts werden zu lassen.
Nochmal ganz kurz zu dir persönlich. Was treibt dich persönlich an, dieses Projekt zu leiten?
Also bei mir ist es am Anfang immer so ein Impuls. Also, ich habe diesen Artikel gelesen und dann ist es wirklich so, diese Zahlen, und das war mir irgendwie nicht bewusst, und dann möchte ich das nicht akzeptieren, und dann, was können wir jetzt tun? Und dann irgendwie passiert es dann habe ich diesen Laurent Boyer damals angerufen Und das war sofort ein cooles Telefonat und es war irgendwie sofort klar, ja, wir haben irgendwie Ideen, wie wir das jetzt hier in Deutschland bringen. Und ja, wenn wir es angefangen haben, dann ziehen wir es auch durch. Also das ist irgendwie dann so das Motto. Da kann man dann irgendwie auch schwer von loslassen. Es ist, warum auch? Also es ist ein super cooles Team. Es kommen, also es wächst. Es kommen super viele coole Leute dazu. Die Zusammenarbeit macht total Spaß und so diese Verbindung, Teil von so einem Projekt zu sein. Das gibt mir auch total viel. Also das ist echt,
ja,
echt schön.
Ja, toll. Hat denn diese Arbeit jetzt von dir persönlich deinen Blick auch nochmal auf den Kinderschutzbund irgendwie beeinflusst oder verändert?
Ja, zum Positiven. Also ich habe mit der Thematik vorher, auch bevor ich als Assistenzarzt dort im Heckscher Klinikum angefangen habe, jetzt da gar nicht so viele Berührungspunkte mit Kinderschutz speziell gehabt. Aber letztlich zu sehen, wie viele verschiedene Projekte und wie viele Ansatzpunkte es gibt, da Kindern beim Aufwachsen zu begleiten, in schwierigen Situationen zur Seite zu stehen, das hat mich schon beeindruckt. Also da hat der Kinderschutzbund auch ein wahnsinnig großes Portfolio an Projekten, die da tolle Arbeit leisten. Und jetzt, dass die Schmetterlinge da eben jetzt auch ein Teil davon sind, das macht es irgendwie auch noch einen Tag cooler.
Sehr schön, ja. Super, ganz vielen Dank für die Einblicke. Genau. Beim nächsten Punkt wollen wir mal so ein bisschen drauf schauen, wie so die konkrete Zusammenarbeit zwischen Taylor Wessing und den Schmetterlingen funktioniert. Deswegen vielleicht nochmal kurz die Frage an dich, Wiebke, wie ihr euch kennengelernt habt und ja, wer wen gefunden hat oder ihr euch vielleicht gegenseitig oder wie ist das vonstatten gegangen?
Genau, vielleicht zum Hintergrund. Ich glaube, in der letzten Folge habt ihr auch drüber gesprochen, unsere Zusammenarbeit mit der Plattform, die quasi so ein bisschen als Intermediär eigentlich fungiert zwischen uns und potenziellen Pro-Bono-Mandanten. Und dort hatte der Kinderschutzbund quasi eine Anfrage eingestellt sozusagen, hat auch ein bisschen beschrieben, in welchen Bereichen er Unterstützung braucht. Und da war ziemlich klar, dass das quasi unseren Bereich betreffen würde, also insbesondere datenschutzrechtliche Aspekte. Und darüber sind wir dann intern, sozusagen wird das ja ausgespielt bei uns und dort habe ich das gesehen und habe dann, ich glaube sogar, ich habe Alex dann angeschrieben. Ich glaube, so funktioniert das immer, dass wir die Kontaktdaten haben und dann, ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht mehr, aber ich meine, so war es, dass ich Alex angeschrieben habe, genau, und gesagt habe, hey, ne, lass uns mal sprechen, gucken, was ihr eigentlich braucht, ob das passt. Das kann ja auch immer sein, dass man dann merkt, irgendwie, nee, vielleicht doch ein anderer Bereich relevanter. Und genau so ist das dann eigentlich gestartet, dass wir mal wie so einen Kennenlern-Call gemacht haben.
Okay, und war das denn eine gute Zusammenarbeit direkt von Anfang an, Alex? Oder gab es so einen Moment, an dem du gemerkt hast, oh ja, das passt irgendwie gut und wir machen jetzt weiter?
Katastrophe, ging gar nicht, absolut.
Das wollte ich hören.
Ich habe sofort, also im ersten Call, wo wir uns ausgetauscht haben, war sofort klar, okay, die Wiebke, die hat da total Bock drauf und also so habe ich es zumindest gespürt und ist da auch thematisch sofort voll dabei, hatte mir im Anschluss sofort einen Plan geschickt, wie können wir weiter vorgehen, was sind jetzt so die nächsten Schritte da, also das hat quasi sofort funktioniert, also in meiner Wahrnehmung, so war das für mich.
Sehr gut, sehr gut. Ja, sorry, das war jetzt ein bisschen hard fishing for compliments, aber muss ja auch mal sein zwischendurch. Wie sah es denn so bei den Erwartungen so auf beiden Seiten vielleicht auch aus? Mit welchen seid ihr da in die Projektarbeit gestartet und hat sich das irgendwie verändert jetzt im Laufe der Zeit? Wiebke, vielleicht magst du da mal starten.
Erwartung, glaube ich, ist ja so ein bisschen schwierig, weil ich ja sozusagen aus der Dienstleisterperspektive komme. Also für mich war es erstmal, dass ich so ein bisschen abklopfen musste, was brauchen die eigentlich? Ich musste natürlich ein bisschen das Projekt verstehen, auch so ein bisschen der ganze strukturelle Aufbau. Deswegen konnte ich jetzt, ich muss gar nicht sagen, ich hatte jetzt keine konkreten Erwartungen. Ich hatte schon das Gefühl von dem, was ich wusste, dass ich schon glaube, dass wir helfen können bei den Grundlagen. Was ich nicht wusste, ist, wie weit wir vielleicht in andere Bereiche abdriften, für die ich dann irgendwie Kollegen mit einholen musste. Aber bisher war es zumindest so, dass so doch die Kernthemen eigentlich alle unseren Bereich erfüllt haben, sodass die wenigen Erwartungen, die ich eventuell hatte, auf jeden Fall sich eigentlich ganz gut erfüllt haben. Also gerade auch so mit der Zusammenarbeit, wir haben so einen wöchentlichen Jour-Fix irgendwann eingestellt, weil wir dachten, das ist am einfachsten, da müssen wir nicht immer wieder abstimmen. Und das hat sich eigentlich ganz gut aus meiner Sicht nachher bewährt, dass man weiß, gut, bei uns war es immer Mittwochs sprechen wir, bis dahin macht jeder so ein bisschen seine To-Dos aus dem letzten Call. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen eine Struktur auch reingebracht, gerade weil es ja für Alex nun mal ein Ehrenamt ist und für mich ja auch pro bono. Also das ist ja auch sozusagen, muss man ja auch immer, dass das in den normalen Arbeitsalltag gut reinpasst. Ich glaube, das hat es für uns ganz gut handelbar gemacht, als wenn wir immer wieder in Abstimmung gehen müssen neben unseren sonstigen Aufgaben.
Okay. Alex, wie würdest du das einschätzen?
Ja, ähnlich. Also für uns war es so, den Anspruch in dieser sensiblen Thematik, also das Projekt ist ja gerade so Kinderschutz, Gewalterfahrung und so wahnsinnig sensibel und Kinder teilen uns da wirklich intime Informationen auch mit. Da war von vornherein klar, wir brauchen da wirklich, wirklich gute Expertise, wie wir dann damit umgehen, wie wir mit diesen Daten, wie wir die sicher verarbeiten, was wir mit diesen Daten dürfen. Und da waren wir also super, super dankbar, also dass das klappen konnte, da so eine Kooperation. Und das hat vom ersten Moment an total Sicherheit gegeben. Also für mich, wie Wiebke schon sagt, auch Struktur, dieser wöchentliche Call, wo man dann sagt, okay, jetzt kann ich diese Woche wieder das machen, Mittwoch sprechen wir wieder, dann immer so eine Einschätzung, ja, so passt es, so ist es super, wir müssen an der Stelle noch nachschärfen und so weiter. Also das war top. Also ich habe mich da vom ersten Moment an total sicher gefühlt. Und die Wiebke hat auch so Themen immer wieder aufgebracht, also mit so einer Kreativität, was, also die das Projekt dann auch über jetzt reine fachlich-inhaltliche Fragen hinaus noch weitergebracht haben. Ja, also wo man das und wie man das aufhängen könnte, diese Daten letztlich auch irgendwie kinderverständlich zu formulieren. Ja, das fand ich auch eine großartige Leistung. Also da kann ich nur sagen, Chapeau.
Sehr schön. Genau, Datenschutz, das Stichwort ist jetzt schon mehrfach gefallen. Wiebke, war das auch so der erste sozusagen rechtliche Berührungspunkt mit den Schmetterlingen?
Ja, das war eigentlich schon so, dass der Kernaspekt, ja auch unter dem wir quasi angefragt wurden, und das hat sich auch durchgezogen, das hat natürlich verschiedene Aspekte und da guckt man auch mal ein bisschen rechts und links. Also wir haben auch so ein bisschen über Verschwiegenheit und solche Aspekte gesprochen, die natürlich auch relevant sind, gerade weil ja verschiedene Personen hier doch mit eher sensiblen Daten in Berührung kommen. Aber der Kern war einfach Datenschutz und all die Herausforderungen, die sich bei den Schmetterlingen stellen, die tatsächlich aufgrund des Setups dieses Projekts einfach teilweise ein bisschen komplizierter sind als vielleicht so ein Standardfall, wenn man sonst über Datenschutz sprechen würde, tatsächlich.
Ja. Ja, klar, Datenschutz ist ja total dein Home-Turf, aber gab es vielleicht auch noch so andere Gebiete, in denen du dich so ein bisschen reinarbeiten musstest oder die auch vielleicht so deinen Horizont so ein bisschen erweitert haben bei der Zusammenarbeit?
Ja, tatsächlich. Und zwar mussten wir so ein bisschen ins Berufsrecht der Ärzte auch einsteigen, weil wir uns so ein bisschen gefragt haben, so normalerweise kennt ja jeder, wenn man mit seinem Arzt spricht, klar, dann darf der nicht weitergehen und das dem Nächsten erzählen. Wir kamen dann auf so Fragen, wie ist das eigentlich, wenn ein Arzt ehrenamtlich aktiv wird, also gerade mit so Kindern ja kein typisches Patientenverhältnis besteht. Über sowas mussten wir uns so ein bisschen Gedanken machen. Bisschen mussten wir uns Gedanken machen, dieses Setup, was heißt eigentlich so ein Projekt innerhalb des Kinderschutzbundes? Also datenschutzrechtlich gibt es ja so verschiedene Rollen, Verantwortliche, Auftragsverarbeiter, sowas. Das heißt, das Projekt, so ein bisschen, was ist eigentlich ein Projekt rechtlich? So, ne? Ist das so, also wie ist das strukturell? Ich will jetzt nicht irgendwie hier eine Jura-Vorlesung machen, aber wir mussten uns so ein bisschen im Detail damit auseinandersetzen, wer ist eigentlich hier wie verantwortlich, wo können wir Strukturen für die Schmetterlinge machen und wo müssen wir das so ein bisschen auf so eine Metaebene ziehen und uns vielleicht den Kinderschutzbund als solchen angucken, weil der eventuell datenschutzrechtlich der eigentliche Verpflichtete ist. Also dass wir sozusagen nicht jetzt was im Klein-Klein machen, was nachher im Großen gar nicht funktioniert. Das heißt auch so ein bisschen, ja, diese Besonderheit sozusagen dieses Setups, dass es halt nun jetzt nicht eine GmbH ist, mit der wir quasi agieren, sondern halt ein bestimmter Träger oder eine Stelle, die besondere Anforderungen einfach hat.
Ja, das klingt ja durchaus vielschichtig bei diesen rechtlichen Herausforderungen. Aber auch bei dir nochmal so persönlich an dich gefragt, Wiebke, was bedeutet dir denn diese Pro Bono-Arbeit und ja, was hat dich motiviert, sowas zu übernehmen, neben dem ganzen, alltäglichen Arbeitsstress kommt das ja dann auch noch obendrauf.
Genau, also ich finde Pro Bono ist einfach eine gute Möglichkeit, ich will sagen, ich will jetzt nicht zu hochtrabend sein, aber so ein bisschen was zurückzugeben, weil ich schon denke, das ist ja auch kein Geheimnis sozusagen. Oft ist es auch bei uns ja so, gute Rechtsberatung ist auch ein bisschen abhängig von dem, was man bereit ist oder auch wo man die Möglichkeiten hat, was man sich leisten kann. Und das finde ich ist natürlich schon schwierig, gerade das ist ja ein gutes Beispiel. Also die Schmetterlinge tun was Gutes, so tun was für die Gesellschaft, sind aber mit sehr sensiblen Daten beschäftigt. brauchen also wahrscheinlich besonders gute Beratung, die aber auf einem anderen Weg gerade nicht vielleicht die Finanzmittel haben, die jetzt große DAX-Konzerne haben, mit denen wir eventuell sonst arbeiten würden. Und deswegen finde ich einfach, ist es immer eine Motivation, dass ich denke, es darf nicht irgendwie so sein, dass wir jetzt nur kommerziell daran gehen, sondern dass man zumindest in begrenzten Möglichkeiten, die wir haben, auch ein bisschen sagt, gut, das Wissen, was wir haben, teilen wir auch mit welchen, die vielleicht uns nicht klassischerweise sonst beauftragen könnten, aber das genauso verdient haben, jetzt mal untechnisch gesprochen.
Ja, ja. Und welche Rolle spielt das in deinem beruflichen Selbstverständnis als Anwältin? Also siehst du das so als normalen Teil deiner Arbeit oder würdest du sagen, naja, das eine ist irgendwie Butter- und Brotgeschäft und dann so quasi hobbymäßig mache ich noch den Rest oder wie würdest du das einordnen?
Also ich finde als Selbstverständnis, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber man ist ja auch Teil der Rechtspflege und Teil des Rechtssystems und ich finde, da gehört es schon dazu, dass man sich auch mal Gedanken macht, wo kann ich auch irgendwie was Gutes tun und nicht nur, wo kann ich irgendwie besonders viel Geld verdienen, weil wir insbesondere oder insgesamt, gerade im Bereich Datenschutz, da geht es nun mal, ich meine, das ist irgendwie grundrechtlich verankert, da geht es nun mal um Rechte des Einzelnen. Das heißt, dafür stehe ich das schon, dass ich denke, gut, da will ich jetzt nicht nur irgendwie an den Höchstbietenden meine Leistungen anbringen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, ich sag mal, ich kann nicht 80% meiner Zeit auf Pro Bono verwenden. Das geht natürlich auch nicht, aber ich versuche da irgendwie einen Ausgleich zu finden, wo ich das Gefühl habe, ich kann beidem gerecht werden. Und klar, das ist auch ein bisschen, ich sag mal, das kennt jeder, der mal spendet, gibt einem natürlich auch selber ein gutes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man hat anderen geholfen. Also auch das will ich nicht verschweigen. Das ist wahrscheinlich auch ein gewisser Egoismus da drin, im vermeintlichen Altruismus.
Ja. Gab es denn einen Moment bei diesem Mandat, der dich besonders berührt oder motiviert hat?
Also motiviert, glaube ich, gerade, weil es halt diese, weil es Kinder betrifft und gerade diese sehr jungen Kinder. Ne? Also es ist ja schon ein Bereich, der einfach sehr sensibel ist, weil es quasi Betroffene, um ja datenschutzrechtlich zu sprechen, sind, die selber eigentlich kaum für ihre Rechte einstehen können. Also oder eigentlich unsere Hilfe brauchen und jetzt unsere im Sinne von alle Erwachsenen oder Älteren. Und das fand ich schon, dass man irgendwie das Gefühl hatte, so als Jurist, sag ich mal, hat man ja sonst nicht so die Möglichkeit am Menschen direkt, also selten sozusagen dieses, was Alex jetzt macht, was ja total honorabel ist, einfach, dass man konkret Kindern hier eine Hilfestellung geben kann, dass wir zumindest über den verlängerten Arm daran irgendwie beteiligt sein können. Das fand ich schon besonders motivierend. Ich habe ja selber Kinder, also natürlich denkt man dann auch immer, so eine Initiative würde ich mir auch wünschen für, also nicht, dass meine Kinder jetzt hoffentlich da was zu melden hätten, aber einfach vom Ding finde ich es ja gut, dass es genau so was gibt, was Kindern hilft. Und genau, dass man da mittragen kann, dass das in Bahn läuft, die dann auch rechtlich quasi die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.
Unbedingt. Ja, nochmal an Alex gefragt, wie wichtig ist dann für so ein Projekt wie die Schmetterlinge so professionelle rechtliche Begleitung in dem Umfeld?
Boah, ich glaube, total wichtig. Also, was immer wieder kam, war sowohl im Team so Fragen, ja, wie dürfen wir damit umgehen? Was dürfen wir in dem Fall machen? Was ist erlaubt, wenn uns ein Kind das und das schreibt? Ja, also sowohl intern für die, ich sag mal, Kreativität und für das Engagement der Mitarbeitenden war es da extrem oder ist es da extrem wichtig, durch so eine professionelle Begleitung eben Sicherheit zu schaffen. Klarheit zu schaffen, aber auch für die Schulen natürlich. Also ich habe bei der letzten Infoveranstaltung die Rückmeldung bekommen, dass der Eindruck so entsteht, dass das Projekt sehr, sehr professionell aufgesetzt ist, also professionell vielerlei Hinsicht zumindest. Und ich meine, das kommt ja auch nicht einfach so. Also das sagen die auch nicht einfach so, zumindest meine Interpretation. Das heißt also sowohl fürs Innenleben des Projektes als auch für die Außendarstellung ist es einfach ein Riesengewinn. Ja, und gerade jetzt in so einem sensiblen Bereich wie dem Kinderschutz, glaube ich, ohne ist es schon sehr, sehr schwer.
Ja, definitiv. Jetzt darfst du noch mal Komplimente verteilen. Gibt es denn etwas, was dich an der Zusammenarbeit mit Wiebke besonders erfreut hat oder was du besonders schätzt?
Ja, also ich kann sagen, ich habe mich immer sehr auf die Mittwochstermine gefreut und ich weiß nicht, also dieses, oder freue mich da auch nach wie vor drauf. Ich war so ein bisschen auch, und das hat mich persönlich so immer so ein bisschen genervt. Das Stichwort, wenn man Datenschutz hört, dann ist erstmal so, sackt die Stimmung erstmal ganz kurz ab, auch im Raum, auch im Team, wenn man sich drüber unterhält, zumindest habe ich das oft erlebt. Und dann geht es erstmal nur darum, was darf man alles nicht? Und ich fand, das war hier in der Zusammenarbeit total anders. Also ich habe jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf Datenschutz und auf das, was der Datenschutz eigentlich leisten kann, gewonnen. Und dafür bin ich total dankbar. Also das ist echt, glaube ich, eine Leistung. Das versuche ich immer auch mitzugeben. Also dann, wenn ich jetzt mit irgendwem anders über Datenschutz spreche, habe ich gesagt, ja, ich habe da irgendwie in der Zusammenarbeit jetzt gemerkt, das macht schon echt total Sinn. Und es ist ab dann, wenn man die entsprechende Begleitung natürlich hat, alles halb so wild und kriegt man alles schnell irgendwie geregelt. Also das ist total positiv.
Sehr schön, sehr schön. Ja, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, unsere halbe Stunde haben wir schon so gut wie voll, aber ich würde gerne trotzdem noch einen kleinen Blick nach vorne werfen. Du hast es ja vorhin auch schon mal erwähnt, Alex. Welche Zukunftsperspektiven siehst du denn für das Projekt?
Also die Nahperspektive ist es jetzt erstmal, wie gesagt, diese 10 Schulen in diesem Schuljahr zu schaffen. Alles Weitere wäre da jetzt ein Bonus. Aber das staatliche Schulamt hier in München hat zumindest die Zielrichtung vorgegeben, die Perspektive, wir wollen an alle Münchner Grundschulen. Wir haben spannende Partner in verschiedenen Bereichen und wollen dann das Vereinswesen mit reinnehmen, also dass wir die Schmetterlinge auch in Musik, in Sportvereinen dann gibt. Und wir haben jetzt vor kurzem unser Starterpaket, so will ich es mal nennen, fertiggestellt. Und mit diesem Starterpaket wollen wir letztlich dann es möglich machen, dass das Ganze schnell auch außerhalb von München größer werden kann. Da ist eigentlich quasi 90% der ganzen Informationen und der Aufgaben für die Schule enthalten. Und so kann man dann andernorts das Projekt ganz, ganz schnell auch umsetzen. Mhm. Das ist, glaube ich, echt
und,
cool.
Hilft euch die Pro Bono-Rechtsberatung denn auch dabei, jetzt sozusagen dieses Projekt zu skalieren?
Ganz genau. Diese Themen kommen natürlich jetzt neu auf. Wie skalieren wir es am besten? Wer darf wann dann was? Jetzt kommt vielleicht dann noch Thema anderweitig Vereinsrecht dazu. Was müssen wir da beachten und so? Also so ploppen natürlich auch neue juristische Themen auf. Und da bin ich einfach super dankbar, dass Jücke schon gesagt hat, dass das jetzt noch nicht unser letzter Jofix war.
Sehr schön. Ja, vielleicht auch nochmal die Frage an Wiebke. Wie wird eure Zusammenarbeit weitergehen? Bleibt es bei den Mittwochs-Jofixes? Müssen da vielleicht auch noch andere Kolleginnen oder Kollegen mit dazukommen? Gibt es da schon Pläne?
Genau, also wir haben erstmal gesagt, wir lassen den Termin drin, wobei wir das auch relativ spontan halten, da es ja nur wir beide erstmal sind, dass wir einfach machen, gut, wenn mal nichts ist, ist das auch in Ordnung. Also wir machen da jetzt auch keine FaceTime sozusagen, dass wir das abhalten müssen. Aber gerade genau hatte Alex ja auch gesagt, jetzt kommen wahrscheinlich auch ein paar andere Themen, genau was er meinte, Vereinsrecht, eventuell auch so ein bisschen, was so IP-rechtliche Fragen sind, wenn man das ausrollt, ne? Weil da gibt es auch so verschiedene Aspekte, über die wir mal gesprochen haben, wie man mit den Materialien umgeht und solche Punkte. Das heißt, soweit ich kann und das unseren Bereich betrifft, würde ich natürlich weitermachen. Aber sobald das gerade jetzt auch so Spezialmaterien da rein irgendwie scheint, da würden wir auf jeden Fall dann andere Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehen, die sich natürlich einfach besser einkennen. Also es ergibt keinen Sinn, dass ich mich da jetzt reinarbeite, denn ja, wir hier Leute haben, die das sozusagen jeden Tag machen.
Alles klar. Ja, ganz kurze Abschlussfrage noch. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Da darf man ja bekanntlich Wünsche äußern. Was wünscht ihr euch denn selbst bzw. gegenseitig für die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren? Vielleicht, Alex, willst du loslegen?
Gerne. Boah, also ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit einfach immer weitergeht. Also ich glaube, es gibt wirklich, wirklich genug Projekte und was mir so viel gibt und was, glaube ich, irgendwie echt das Ganze ausmacht, so diese Verbindung, Teil von diesem Projekt, das zusammenzumachen, unterschiedliche Expertisen kommen rein und so entsteht was Größeres, Cooles. Das hoffe ich, dass das einfach auch im nächsten Jahr ganz genauso weitergeht.
Sehr gut, Wiebke.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass die Schmetterlinge jetzt bei ihrem Rollout, dass das alles so klappt, dass nächstes Jahr dann mindestens alle Münchner Schulkinder oder am besten alle Schulkinder deutschlandweit quasi Zugang zu so einem Briefkasten haben und dass wir weiterhin unterstützen können und ja, Teil dieses ganzen richtig coolen Projekts einfach sein dürfen.
Prima, das sind doch sehr schöne Schlussworte, wie ich finde. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide für die Einblicke und für die Offenheit heute und natürlich auch vor allem für eure Arbeit und euer Engagement bei diesem Projekt. Es ist ja schon beeindruckend zu sehen, wie viel man da erreichen kann, wenn da Expertise und Leidenschaft zusammenkommen. Ja, und an die Hörerinnen und Hörer natürlich, vielen Dank fürs Zuhören bei der zweiten Folge unserer Christmas Edition von Law aufs Ohr. Wer die erste Folge verpasst hat, kann das natürlich gern noch nachholen. Die gibt es unter anderem auf der TV-Website, aber natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit und freuen uns schon auf die nächsten Folge. Bis dahin, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.